2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 20. Februar 2023. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Spiel zu Gast beim 1. FC Magdeburg vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 2:1 Auswärtssieg aus St. Pauli-Sicht. Nachdem Barış Artık in der 39. Minute den 1. FCM in Führung gebracht hatte, konnte Jackson Irvine per Kopf nach Ecke von Pagarada zum 1:1 in der 74. ausgleichen. Und Jakov Medić in bester Stürmermanier machte in der 88. das 2:1 zum 4. Sieg in Folge. Und damit konnte auch der FC St. Pauli das erste Mal seit Oktober 2021 einen Rückstand in einen Sieg drehen. Ich bin Yannick, ein Teil meiner Stimme liegt noch in Magdeburg und ich begrüße Diana. Moin.
Moin. Also ich habe meine Stimme versucht wieder abzuholen, aber meinen ist auch noch so leicht angekratzt.
Ja, das glaube ich wohl. Also ich klinge schon besser als gestern, aber so ein bisschen Nachwehen hat man dann doch, weil auch ne morgens um 7 mit dem Bus hingefahren und abends um 8 oder so sind wir erst wieder zurück gewesen. Das ist ja der Stimme auch nicht gerade förderlich, mal abgesehen von den 90 Minuten Support im Stadion. Ja, aber bevor wir zum Spiel selber kommen und dem, was da sonst noch so passiert ist, wir haben eine ganz schön pickepacke volle Agenda. Ja, erzähl doch erstmal, wie ist denn dein Spieltag am Samstag so verlaufen?
Auch eigentlich ganz entspannt. Dadurch, dass ich ja ich sag mal, in Stadionnähe wohne, habe ich es dann halt auch nicht so weit. Also ich brauche so zu Fuß 10 Minuten, dann bin ich am Stadion bei uns. Und da treffe ich mich dann immer mit Freunden. Wird ein bisschen geschwatzt über alles Mögliche und dann geht's meistens so eine Stunde vor Anpfiff so langsam in den Block rein und ja, dann haben wir der Dinge aus, die da kommen, sozusagen.
Ja, das mit der Stunde vor Anpfiff wurde bei uns ein bisschen knapp. Wir hatten, ich hatte ja im Vorgespräch schon erzählt, dass wir organisiert per Bus angereist sind. Das haben auch einige andere getan. Es sind, glaube ich, über 10 Busse aus Hamburg den Weg angetreten. Teilweise von der Fanszene organisiert, teilweise vom Fanladen. Plus halt noch diverse Privatfahrzeuge, die sich dann mal alle an einem Rasthof kurz vor Magdeburg getroffen haben und dann unter Polizeibegleitung zum Stadion geleitet wurden. Und wenn man da so über die Dörfer vor Magdeburg fährt. Die Zeit schritt immer weiter voran und ich glaube, so eine knappe Stunde, glaube ich, vor Anpfiff waren wir dann wirklich dann auf dem Parkplatz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann hatte unsere Fanszene beschlossen, auf die Sitzplätze zu gehen. Das hat auch problemlos funktioniert. Da wurde man überhaupt nicht geschweige denn aufgehalten, noch kontrolliert. Auch die Einlasskontrollen habe ich persönlich im Vergleich, auch schon so in manchem Stadion gewesen, doch als vergleichsweise lasch empfunden. Das ging auch nicht nur mir alleine so. Und dann hat man die Sitzplätze geentert und das Spiel mit einer, ja doch, wie ich finde, jetzt auch nach den Fernsehbildern, ich stand ja mittendrin, einer doch recht sehenswerten Choreo begonnen. Wie hast du das von der gegenüberliegenden Seite wahrgenommen, wie sich St. Pauli da erstmal so vor Anpfiff präsentiert hat?
Also ich muss schon sagen, ich weiß ja nicht, was ihr geraucht habt bei euch im Blog, aber es war ganz schön nebelig. Muss ich mal so sagen. Also ich würde sagen, ihr habt gut geraucht da drüben. So viel Nebel, boah. Also ich glaube, unser Stadionsprecher hat das als Pyro eingeordnet. Ich wäre mir da jetzt nicht so ganz sicher, dass es Pyro war. Ich hätte gesagt, ihr habt ordentlich geraucht. Wenn es Shishas oder was weiß ich hier waren. War schön neblig. Nee, hat auch was, hat gut ausgesehen, muss ich sagen.
Also du konntest trotz Nebel auch ein bisschen was erkennen.
Ja.
Okay. Genau, das ist schon der positive Teil zu dem vor dem Anpfiff Gästeblock-Verhaltenssicht. Sah schon ganz gut aus. Ich stand auch direkt in unmittelbarer Nähe von zwei Fans, die dann auch diese Rauchutensilien nach oben gehalten haben und so. Das war ganz gut einstimmend auf dieses ja doch recht brisante Spiel so. Und dann war es aber leider so, wir hatten ja im Vorgespräch auch thematisiert, dass bei euch ein Fan auf einer Auswärtsfahrt zu Tode gekommen ist, ein fünffacher Familienvater, und es gab von eurer Seite eine Schweigeminute, und ich muss mich da jetzt mal kurz stellvertretend, also auch stellvertretend bei dir und auch allen MagdeburgerInnen, die das jetzt hören, stellvertretend für den Gästeblock entschuldigen, weil das ist wirklich blöd gelaufen. Es war irgendwie so, wir hatten das zwar mitbekommen, also auch vorne die Vorsänger hatten das kommuniziert, dass jetzt gerade Schweigeminute ist, aber wie das dann halt manchmal so ist in Auswärtsblöcken, und dann kam ja auch noch die Mannschaft vor den Auswärtsblock und dann haben halt Teile des Auswärtsblocks das nicht mitbekommen und es wurde in St. Pauli angestimmt und hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, das ist wirklich blöd gelaufen, und nachdem aber dann ja euer Stadionsprecher nochmal durchgesagt hat, dass ihr gerade eine Schweigeminute abhaltet, haben wir uns da ja, glaube ich, auch in meiner Wahrnehmung dann auch dran gehalten. Wie wirkte das für dich aus Heimsicht, die ganze Situation?
Irgendwie war es verstörend. Ich meine, gut, abgesehen jetzt von dem Internetempfang bei uns im Stadion, kam ja ungefähr eine halbe Stunde vorher, hatte ja bei euch auf dem Social Media Account wurde ja eben darauf hingewiesen, dass eben in Magdeburg eine Schweigeminute abgehalten wird. Und deswegen waren wir da auch so ein bisschen verstört, dass die Mannschaft, währenddessen wir da die Schweigeminute abgehalten haben, da zu euch in den Block marschiert ist, um da euch willkommen zu heißen, wie auch immer. Ja, war verstörend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind ja, was so Schweigeminuten betrifft, auch nicht gerade in Waisenknaben, sage ich mal. Aber es war ja dann auch Ruhe eingekehrt. Ja, und ich weiß nicht, ob die Spieler da so voll Adrenalin sind, pickepacke volles Stadion und weiß ich nicht. Auf alle Fälle hatte unser Vorsänger gesagt gehabt, Klappe halten, wir ziehen das durch. Ja, genau. Interessiert uns nicht, was der Gästeblock da drüben jetzt veranstaltet, so nach dem Motto.
Ja, also mir war es dann auch, als dann klar war, es läuft gerade eine Schweigeminute, war es mir auch unangenehm, dass dann Teile des Blocks das nicht mitbekommen haben, und würde ich insgesamt unter dem Prädikat unglücklich abbuchen und kann mich da nur nochmal entschuldigen, dass das so respektlos war, da nicht die Schnauze zu halten, wie du es gerade formuliert hast. Aber wie du schon sagst, nachdem dann ja nochmal die Durchsage kam, hat es ja dann auch funktioniert. Und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich glaube, es wurde auch für die betroffene Familie dann auch gesammelt im Rahmen des Spieltags, ne? Habe ich so mitbekommen.
Genau, also die aktive Fanszene hatte um das Stadion rum verschiedene Sammelpunkte, und der Fanrat hatte auch verschiedene Sammelpunkte, und man kann auch über PayPal spenden oder halt ganz normal per Überweisung, wenn man jetzt nicht unbedingt im Stadion war. Ja, genau.
Okay, dann hoffen wir mal, dass da am Spieltag selber und vielleicht auch noch im Nachgang gut was zusammengekommen ist, um die Familie, die da zurückgelassen wurde, tragischerweise zu unterstützen. Okay, wie schon im Vorgespräch, wird es jetzt schwierig, zum Sportlichen zu wechseln, aber wir versuchen es einfach mal.
Yep.
Ich habe es so wahrgenommen, dass St. Pauli zwar in den ersten Minuten ganz okay ins Spiel fand, danach aber sehr fahrig wurde und schon ab der 20. so in meiner Wahrnehmung ihr immer wieder Chancen hattet, bevor dann Artik in der 39. dann wirklich den Treffer macht. Mhm. Wie hast du erstmal die erste Halbzeit so wahrgenommen aus eurer Sicht, und vielleicht auch, wie hast du St. Pauli wahrgenommen?
Also ich muss sagen, die erste Viertelstunde war schon, da war schon ordentlich was drin. Da hattet ihr ja auch schon die erste Torchance gehabt durch Metcalf, wenn ich es richtig aus dem Spielbericht habe. Wir hatten ja dann auch ein paar Minuten später, hatten wir ja da auch die zwei Chancen, wo man schon hätte in Führung gehen können. Ja, aber es war ordentlich Musik drin, muss ich sagen. Es war ein faires Spiel. Also es war eine faire erste Halbzeit. Es war schon ordentlich, muss ich sagen, was da auch von der Mannschaft kam. Also man hat diesen Willen, den hat man einen gesehen und auch gespürt.
Also diesen sprichwörtlichen Willen, der gegen Karlsruhe noch vermisst wurde.
Ja.
Hatten wir ja im Vorgespräch gesagt, dass man, ne, also solange eure Mannschaft kämpft, ist das Publikum voll dabei, genau. Aber sobald sie das vermissen lassen, wird es halt schwierig. Und ja, das habe ich auch so gut nicht, ich glaube, also es war fair, ja, wobei ich glaube, der Schiri hatte auch einfach eine relativ großzügige Linie, sage ich mal.
Ja.
Also die ersten gelben Karten gab es ja erst kurz vor Abpfiff irgendwie. Und ich glaube, Teile unserer Spieler sind mit dieser ja doch robusteren Spielart, nenne ich es mal, also jetzt gar nicht mal unfair, das hatten wir letzte Woche gegen Kaiserslautern, wo es wirklich sehr ruppig war und sehr, sehr zerstörerisch, aber ihr seid einfach mit einer gesunden Robustheit daran gegangen und das hat manche unserer Spieler, glaube ich, teilweise ein bisschen überfordert und überfordert hat sie natürlich dann auch in der Defensive, die Quirligkeit eines Barış Artık auf jeden Fall. Unsere Verteidiger sind ja eher gut darin, Bälle rauszuköpfen oder wegzuverteidigen, aber wenn dann einer angedribbelt und also, er hatte einmal eine Szene, die führt dann nicht zum Tor, aber er bindet irgendwie drei Spieler von uns an der rechten Strafraumkante und legt dann nochmal rüber und dann ist aber der Abschluss nur nicht drin, aber die Vorarbeit war halt schon, hat schon gezeigt, dass unsere Abwehr da schon gut mit ihm zu tun hatte.
Aber nicht nur bei Barış war das der Fall. Wenn man auch mal genauer hingeguckt hatte, der Kai Brünker hat ja diesmal auch wieder von Anfang an gespielt. Der hat sofort zwei Leute von euch gebunden, so dass im Grunde genommen wieder Platz war, um den Ball Richtung Box zu spielen, wie man das so schön sagte. Das hat er auch viel ausgemacht, weil da ist halt auch entsprechende Körperlichkeit dahinter bei dem Kai Brünker.
Ja, und ich habe bei Tim gelernt, dass er auf jeden Fall da auch in den Positionen sehr, sehr flexibel war und es da halt schwierig für unsere Verteidigung war, da sich irgendwie, ja, also zu sagen, okay, du kümmerst dich nur um Artık oder so. Aber ja, für alle taktischen Fragen sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Ich verlinke gerne nochmal den Artikel von Tim in den Shownotes. Bin ich absolut kein Experte.
Ich auch nicht.
Wenn wir gleich in die zweite Halbzeit kommen, kann ich da zumindest noch ein bisschen zwei Cents, die ich da gelernt habe in seinem Artikel, kann ich da noch reinschmeißen. Ja, aber sehr gut rausgespieltes Tor dann am Ende in der 39. Minute und zu dem Zeitpunkt auch durchaus verdient. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, also ich muss auch sagen, also ich war ein bisschen überrascht gewesen von der Gegenwehrleistung von eurer Seite her. Das hatte ich irgendwo anders in Erinnerung gehabt, dass da doch mehr draufgegangen wurde, um es jetzt mal so zu sagen. Aber das hatte irgendwie, ich sag's jetzt mal so, den Anschein von Stock im Hintern.
Ja, also ich hatte auch irgendwie so beim Rausgehen später dann einen anderen Fan gehört, die dann auch sagte, irgendwie ja, und das erinnerte sehr an die Mannschaft noch in der Hinrunde Ende letztes Jahr. Und man darf auch nicht vergessen, die Mannschaft hat in dieser Runde erst ein Auswärtsspiel gewonnen, nämlich gegen Nürnberg Anfang des Jahres. So, also dass wir Auswärtsspiele da, also dass das dann noch ein bisschen Luft nach oben ist und das dann souverän zu machen, das ist klar. Und wie gesagt, das ist erst das erste Mal seit Oktober 21, also seit gut anderthalb Jahren, ein Rückstand zu einem Sieg gedreht. Aber bevor wir dazu kommen, wie das Spiel gedreht werden konnte, hast du noch was zur ersten Halbzeit zu sagen?
Nö, da fällt mir nichts mehr ein.
Zu dem Zeitpunkt warst du noch sehr zufrieden, nehme ich an.
Jo, voller Euphorie und das Herz sagte, jupp, heute geht was. Und nun ja, es kam ja noch eine zweite Halbzeit, die ja dann weniger gut lief. Aber wir haben ja zwischendurch noch eine Halbzeitpause gehabt.
Richtig, und die würde ich jetzt auch kurz thematisieren, und zwar wurde es da politisch,
genau.
Denn einen Tag später, also wir nehmen jetzt am 20. Februar auf, gestern jährten sich zum dritten Mal die Anschläge von Hanau, und ich würde jetzt einfach einmal die neuen Namen der damals Ermordeten vorlesen, einfach damit sie in Erinnerung bleiben und um dem Thema Ereignis auch drei Jahre später nochmal ein bisschen, auch hier ein bisschen Raum einzuräumen. Gökhan Gültekin, Sedat Gübüş, Said Nesha Hashemi, Mercedes Kirpasch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Um nochmal dran zu erinnern, was damals passiert ist. Und auch die Tapeten bei uns im Gästeblock haben ja auch da nochmal klar gemacht, dass auch 3 Jahre später immer noch ja Aufklärung und Konsequenzen gefordert werden von den Hinterbliebenen und allen, die ja mit diesen neuen Menschen, die damals ums Leben gekommen sind, zu tun haben. Und genau, damit das einfach nicht in Erinnerung, in Vergessenheit gerät, so rum. Ja, hier an dieser Stelle nochmal diese 9 Namen.
So sieht's aus.
Genau. Dazu muss ich leider auch einen Schwenk aus unserem Gästeblock rechts rüber in den Beginn eures Heimbereichs machen. Denn schon relativ früh, auch schon während der ersten Halbzeit, wurde klar, dass sich da einige Gestalten eingefunden hatten, die eigentlich nicht des Fußballs wegen da waren, sondern vor allem sich am Gästeblock abzuarbeiten und einem eindeutigen politischen Lager zuzuordnen sind.
Leider Gottes.
Ja, du kannst das gleich gerne einmal aus deiner Sicht einordnen. Ich wollte nur kurz meine Wahrnehmung schildern. Also es gab halt permanent Provokationen, das ist sowohl von deren als auch von unserer Seite, logischerweise. Ich meine, ne, dass da finden sich natürlich auch immer zwei komplett entgegengesetzte Lager und können sich dann aneinander abarbeiten. Da kann man jetzt sicherlich auch trefflich drüber streiten, wie viel Sinn das macht. Ich fand's, das eine, was ich bedenklich fand, oder das, was meine Wahrnehmung war, dass die auf jeden Fall ganz gut mit euren Ordnern, bewusst nicht gegendert, ganz gut waren. Also neben dem Provozieren des Gästeblocks gab es da auch bei dem einen oder anderen Schnack mit einem Ordner so. Das wirkte alles sehr vertraut und amüsant fand ich dann wiederum, soweit man solche Menschen amüsant finden kann. Aber als wir dann irgendwann Nazischweine anstimmten, die meinen uns, und dann wurde fröhlich gewunken oder auch nicht gewunken, sondern andere Gesten gezeigt. Aber das fand ich durchaus amüsant, dass man da den Block mit dieser Betitelung irgendwie, oder diesen Teil des Blocks, war ja wirklich nur dieser äußere, in dem Fall linke Rand, also eigentlich wäre rechter Rand passender, aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn, es hatten sich eindeutige Personen eingefunden und magst du das irgendwie einordnen? Hast du da mehr Infos zu? Wer ist das? Ich habe im Internet gelernt, es war auch teilweise von BFC Dynamo aus Berlin Leute dabei.
Das ist auch so die Info, die ich immer nur kenne, was dieses Klientel betrifft. Und soweit wie ich das weiß, sind die da auch regelmäßig in diesem Blog. Was mir neu war, dass die da irgendwie mit Handschlag und irgendwelchen Klüngeleien da zwischen Ordner und dem Klientel. Also das kannte ich so noch nicht.
Und also ist meine Wahrnehmung von außen, ne? Also kann ich jetzt nicht viel, ist jetzt nicht sehr gehaltvoll, ist halt nur das, was ich von außen wahrgenommen habe.
Nee, und ich kann mit diesem Klientel null anfangen, sage ich ganz offen und ehrlich. Und ich habe da auch tatsächlich keinerlei Berührungspunkte. Und weil Magdeburg ist bunt und Magdeburg bleibt bunt. Und zwar in allen, also in den ganzen Facetten, was die Nationalitäten betrifft, als auch was die Regenbogenfarben betrifft. Und das ist auch ein Großteil meines Freundeskreises, ist da genauso gestimmt. Und also von daher, ich kann mit diesem Teil der Gesellschaft nichts anfangen. Absolut gar nichts. Weil ich auch so gar nicht groß geworden bin. Und ich weiß nicht, irgendwo in der Kindheit oder Jugend falsch abgebogen. Ich weiß es nicht, was da bei den Personen falsch gelaufen ist. Und es gibt ja bei uns auch in der Stadt immer um den 27. Januar gibt es bei uns hier in der Stadt immer die Woche der Vielfalt, wo eben auch von diversen Organisationen auch über die Vielfalt darauf hingewiesen wird. Verschiedene Aktionen finden hier statt in der Woche der Vielfalt. Und leider Gottes oder glücklicherweise, wie auch immer wir es nennen wollen, versucht dann auch die der rechte Rand der Gesellschaft, dieses Datum zu nutzen, wo die Bombardierung Magdeburgs damals war, für sich zu instrumentalisieren. Und dieses Jahr kam, glaube ich, auf eine Person dieses Spektrums, glaube ich, 5 Polizisten. Und es waren, glaube ich, so 20 Personen bei dieser Demo gewesen. Mhm. Und der Widerstand ist bedeutend größer, auch in der Stadt.
Okay, dann danke für die Einordnung. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen sinnbildlich, wenn man jetzt die Stadt auf das Stadion runterbricht, dass diese Personen einfach eine Minderheit darstellen. Ja. Und ja.
Genau.
Das ist ja zumindest schon mal sehr gut, dass sie da keine Mehrheit bilden, sondern wirklich nur ein kleiner Teil dessen sind, was Magdeburg ansonsten ausmacht.
Genau.
Gut, dann wollen wir dem auch gar nicht mehr Raum einräumen als sie verdient haben, von daher, also da hätten wir eigentlich gar nicht drüber sprechen dürfen, aber ich glaube, thematisiert werden muss es trotzdem kurz.
Ja.
Und wir schwenken wieder zurück zum Sportlichen, denn ja, aus deiner Sicht dürfte die zweite Hälfte dann weniger erfreulich gelaufen sein. Ich habe bei Tim gelernt, dass es vor allem auf unserer Seite daran hing, dass Maurides eingewechselt wurde für Wiekow, der dann wirklich als so klassischer Zielspieler vorne agiert hat, der bringt ja auch wirklich eine gute Körperlichkeit mit. Hat er auch kurz vor Abpfiff noch gezeigt, als er dann den Ball irgendwie an der Eckfahne festgemacht hat und nicht wieder hergegeben hat. Also der, genau, der kann sich einfach dann in den Ball, also den Ball mit seinem eigenen Körper abschirmen sozusagen und fungierte dann entweder mit einem flachen Zuspiel oder auch durchaus auch mit einem hohen Zuspiel einfach als Zielspieler, um dann die Bälle abzulegen. Und dann haben wir auch einfach ja den hohen Druck, den ihr ausgeübt habt, besser ja, besser gehandelt bekommen und haben auch selber besser ja, zusammengespielt und die Bälle kamen besser an. Das war in der ersten Hälfte noch gar nicht so.
Richtig. Und dann gab es von unserer Seite in der 60. die Auswechslung von Brünker. Und damit war, also mein Empfinden ist, dadurch ist dieser Offensivdruck auch irgendwo, ja, in die Kabine gewandert. War so mein Eindruck, also... Es war war jetzt so die Schwächung gewesen, ja, dass man halt Brünker dann rausgenommen hatte und Kasteiners rein. Und Elhan Kuri wurde ja da auch mit ausgewechselt. Für den kam ja dann Ito von unserer Seite her. Und das war alles so um die 60. Minute rum. Genau, und irgendwo zwischen 60. Und blieb dann das und eurem Ausgleich, kam dann irgendwo kein Offensivspiel mehr zusammen von unserer Seite. So war mein Eindruck zumindest.
Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wann ihr die Chancen hattet, aber ihr hattet auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit noch durchaus die Möglichkeit, auf ein 2-0 zu stellen, bevor dann halt in der 77. nach einem Standard ausgerechnet. Also liebe Grüße an Mike, der zählt immer, wie viele Spiele am Stück wir es schaffen, keinen Gegentor nach Ecke zu fangen. Jetzt haben wir wieder eins nach Ecke gemacht. Das vierte Mal Jackson Irvine per Kopf. Also wenn gar nichts mehr geht, dann kommt Jackson Irvine, also Irvine nennen wir ihn mittlerweile, also ne?
Ja. Ja, das ist aber auch unsere Schwäche, sage ich mal. Tatsächlich, also was wir an Gegentoren nach Standards bekommen, ich weiß nicht, ob die das im Training nicht mehr üben, dass die beiden Pfosten da mal abgedeckt werden sollten. Wir fangen regelmäßig unsere Gegentore nach, entweder nach Ecken oder nach Freistößen. Selten aus dem Spiel heraus.
Mal abgesehen von den beiden Pfosten, die man sichern muss, der kommt einfach auch viel zu frei zum Kopfball, ne? Also ja. Er steigt da wirklich dann hoch und hat ja auch wirklich mehr als genug Platz. Irgendwer schrieb aber auch mal, dass es irgendwie ein Affront gegen die Schwerkraft wäre, wie er da teilweise in der Luft stehen kann. Also selbst wenn er einen Gegenspieler gehabt hätte, will ich damit sagen, ist es noch nicht gesagt, dass der ihn auch am Kopfball hätte hindern können. Aber er kommt da wirklich sehr frei zum Kopfball. Und für mich persönlich war dann, ja, ich habe mir dann so gesagt, okay, 1-1 nehme ich, hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt.
Genau.
Alles darüber ist Bonus.
Ja.
Und ja, der Bonus kam dann in der 88. Minute, wo unser Innenverteidiger, der mal, Jakov Medic, der mal bei Wien Wiesbaden durchaus auch Mittelstürmer gespielt hat, gezeigt hat, warum er das mal gespielt hat. Wunderschöner Steckpass von Hartl, ganz knapp kein Abseits, laut Fernsehbildern. Und ja, kommt dann frei vor eurem Keeper zum Abschluss und es steht 2-1, 2 Minuten vor Schluss. Was ging zu dem Zeitpunkt in dir vor?
Ich denke, das kann nicht wahr sein. So eine verfluchte Kacke. Es war bitter. Zumal man ja das Spiel tatsächlich auch schon in der ersten Hälfte ja klar machen hätte können. Klar hatten wir in der zweiten Halbzeit auch noch die ein oder andere Chance gehabt. Aber es ist einfach bitter. Das ist nicht auf die Reihe bekommen, da noch irgendwo zumindest diesen einen Punkt hier zu behalten. Das war echt bitter und das ist das, was ich in unserem Vorgespräch gesagt hatte damals. Es ist die Art und Weise, wie man verliert. Ja, also man hat ja auch am Samstag wieder gesehen, der Kampf oder der Wille war tatsächlich auch bis zum bitteren Ende da. Also die haben sich da nicht zufrieden gegeben. Ja, also die wollten unbedingt diesen einen Punkt hier behalten. Hat nur leider nicht geklappt. Ja, und von daher Ausgleich, also eine Punkteteilung wäre durchaus gerecht gewesen, sage ich mal. Aber nun gut, andere Vereine haben Gott sei Dank für uns gespielt. Wir stehen nach wie vor überm Strich. Puh, Gott sei Dank. Und das haben wir unter anderem auch eurem Nachbarclub da im Volkspark zu verdanken, muss ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Also so einen kleinen Ausblick und die aktuelle Situation können wir uns gleich nochmal anschauen. Ich wollte nur mal im Umkehrschluss, also so bitter das natürlich für euch war, so schön ist es einfach jetzt gerade von unserer Seite aus zu sehen. Also erstmal weiß ich nicht, wann wir das letzte Mal 4 Spiele in Folge gewonnen haben. Da müssen die Statistikfreunde, die hier zuhören, ja nochmal, oder vielleicht steht es auch irgendwo schon in diesem Internet. Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, das letzte Mal im Oktober 21 haben wir es überhaupt geschafft, einen Rückstand zu drehen von daher. Und ich glaube, ihr habt auch sonst, hatte ich glaube ich im Vorgespräch gar nicht erwähnt, aber die Statistik sagte damals, dass ihr, wenn ihr in Führung gegangen seid, diese Saison noch kein Spiel verloren habt. Von daher ist auch da eine Serie zu Ende gegangen. Die Serie, die nicht zu Ende geht, ist, dass wir gegen euch eigentlich immer gut aussehen, auch wenn es jetzt bis zur 88. Minute dauerte, bis wir das dann wirklich auch in 3 Punkte ummünzen konnten. Aber es ist halt wirklich schön zu sehen, dass A, taktische und personelle Umstellungen funktionieren und wir noch im Spiel reagieren können. Ja. Und ja, ich glaube, man kann das alles bei uns gerade unter diesem berühmten Momentum zusammenfassen. Ne? Also du hast einfach gerade einen Lauf und dann funktionieren Dinge, die in der Hinrunde noch nicht funktioniert haben. Ich meine, doch da hatten wir gute Spiele, ähnlich wie ihr, wo ihr auch gesagt habt, Mensch, die Mannschaft hat gut gespielt, das haben wir auch applaudiert. Mhm. Es hat zwar nicht immer zu Punkten gereicht und das hatten wir halt auch. Ne?
Genau.
Und da hat es halt auch oft nicht zu Punkten gereicht und deshalb standen wir noch bis vor wenigen Wochen da, wo wir standen und grüßen jetzt von Platz 8 mit sowohl 9 Punkten auf den Relegationsplatz nach oben als auch 9 Punkten auf den Relegationsplatz nach unten. Mhm. Das hätte ich mir zu Weihnachten noch nicht ausmalen können, muss ich sagen.
Und das war das erste Spiel, glaube ich, von unserer Seite her, was ohne Videobeweis durchgegangen ist. Es gab keine Unterbrechung, wo der Videobeweis rangezogen werden musste. Und wir dann Ewigkeiten da auf irgendeine Entscheidung aus diesem komischen Keller da in Köln warten mussten.
Mhm. Nee, stimmt. Also ich musste auch einen Moment warten, bis ich das 2-1 wirklich geglaubt habe. Aber es lag nicht daran, dass der Schiri noch irgendwo hingelaufen wäre, um sich das anzugucken. Das war in dem Fall ganz positiv.
Genau.
Also gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn deine Eskalation dann irgendwie nochmal gestoppt wird, weil er sagt, na Moment, ich muss nochmal gucken gehen. Von daher, Diana, wollen wir das Sportliche damit erstmal abhaken?
Machen wir.
Gut,
es gibt ja immer noch so, nach dem Schlusspfiff gab es ja auch noch so eine kleine niedliche Szene, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch im Gästeblog mitbekommen hattet, mit dem kleinen Steppke, der da über die eine Seitenmauer gemacht ist und einmal quer über das ganze Feld hin ist, wo unsere Mannschaft auf der Stadionrunde war und da ein gut beleibter Ordner hinter dem kleinen Jungen her ist, wo der kleine Junge nur das Ziel hatte, das Trikot von Barisch Artig zu bekommen, was er dann auch bekommen hatte.
Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Da haben wir uns, glaube ich, wahlweise, da haben wir, glaube ich, entweder uns an eurer, an der uns zugewandten Seite des Heimblocks abgearbeitet oder um sie sich an uns oder die Mannschaft war schon da, ich weiß es nicht. Das ist an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Also im Stadion und ich habe auch keine Bilder im Nachgang gesehen. Aber sehr schöne Geschichte. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt's heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kehrwieder entdecken wollt, geht ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Nicht ganz so gut ging ja die Geschichte noch im Nachgang für einige Abreisende aus, habe ich im Internet gelesen. Also
ich habe es auch nur im Internet gelesen und den diversen Medien und heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit wurde ich dann auch noch vom Nachbarn aufgehalten, der dann meinte, sag mal, was war denn schon wieder los, gab schon wieder Prügelei mit Polizei. Ich sage, nicht am Stadion. Da ist es ruhig geblieben. Ich sage, die Eskalation muss wohl auf dem Hauptbahnhof gewesen sein.
Ja, also ich habe jetzt auch nur Medienberichte gelesen und da ging es auch irgendwie darum, dass die Polizei anscheinend willkürlich Heimfans entweder den Zug hat besteigen lassen oder hat warten lassen. Also da war irgendwie von Unfähigkeit seitens der Ordnungskräfte die Rede.
Also ich habe auch jemanden gefragt, wo ich weiß, dass der, wie gesagt, mit dem Zug fährt. Den hatte ich direkt gefragt und er meinte, die waren so gegen 17 Uhr am Bahnhof und hatten nur mitbekommen, dass der Aufgang zum Gleis 7 durch die Polizei gesperrt war und es dort Stress gab und als die dann in ihrem eigenen Zug saßen, kam wohl die Polizei wie die Verrückten die Treppe hochgerannt und haben den Zug gesperrt und auch noch einige Personen wohl gefilmt. Das ist so die Aussage, die ich habe von jemandem, der auf dem Bahnhof das nur am Rand mitbekommen hatte. Und alles Weitere, wie das ja unsere Presse so mittlerweile macht, man nimmt ja die Pressemitteilung der Polizei und tippt die munter runter.
Und da ist es dann vor allem wichtig, wie viele Polizisten verletzt worden sind.
Natürlich.
Also
darauf musste doch.
So war zumindest eine Schlagzeile.
Ja. So, ich glaube, diese Schlagzeile, ja, das war von einem anderen Mediensender. Ich habe hier nur den Bericht jetzt von der Tageszeitung offen gehabt. Genau. Und dort heißt es, dass wohl roundabout 250 Gästefans mit den Zügen kamen. Weil, hast ja schon gesagt gehabt, der Großteil kam tatsächlich bei euch mit Bus und Auto.
Mhm.
Ja, Anreise lief laut Polizei wohl störungsfrei weitestgehend und ich meine, dass es vereinzelte Scharmützel gibt, ich glaube, das ist normal, egal ob man jetzt Heimfan ist oder Gästefan, jeder, der auswärts fährt oder schon mal auswärts gefahren ist, weiß, dass das halt nicht ausbleibt. Ja, und irgendwie gab es auf der Rückreise wohl ordentlich Probleme, die da wohl zu körperlichen Auseinandersetzungen da am Hauptbahnhof geführt haben. Zwischen zwei Heimfans, soweit ich das hier diesem Bericht entnehmen kann.
Mhm.
Und irgendwie gab es wohl auch noch Gefährderansprachen. Ja. Aber der Großteil konnte wohl die Heimreise antreten und irgendwie wurden auch noch irgendwelche Fanschals gezogen. Soweit man das hier.
Ja, gut, das würde ich jetzt auch unter die normalen Begebenheiten. Also, solange da jetzt niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist, würde ich sagen, das sind ganz normale Dinge, die im Rahmen einer Auswärtsfahrt passieren können. Und wir waren jetzt beide nicht dabei. Vielleicht, wenn ihr das hört und selber noch was beobachtet habt, entweder weil ihr von St. Pauli-Seite einfach zurück nach Hamburg wolltet oder als FCM-Fans ja, die vielleicht nicht allzu weite Heimreise antreten wollt und da was gesehen, gehört, miterlebt habt, dann könnt ihr es ja gerne in die Kommentare, entweder in den sozialen Medien unter der Werbung für diese Aufnahme oder auch unter den Blogbeitrag schreiben. Würde mich interessieren, was da noch so im Detail dran hängt, weil mehr als die Berichte wiedergeben, die so kursieren, können wir jetzt hier gerade auch nicht.
Genau, und also wenn die Personen halt was mitbekommen haben oder irgendwie Hinweise geben können, meldet euch bei euren Fanhilfen. Sei es jetzt die braun-weiße Hilfe vom FC St. Pauli oder die Fanhilfe hier in Magdeburg. Die sind halt dankbar und unterstützen halt auch, wenn irgendwie Probleme am Spieltag sind, auch mit der Polizei. Genau.
Genau, da hatten wir ja auch im Vorfeld der Partie schon drauf hingewiesen.
Genau.
Gut. Diana, in Anbetracht der Zeit, lass uns nochmal, weil wer weiß, wann wir uns wiederhören.
Von mir aus können sie diese Saison abpfeifen. Reicht, mehr brauchen wir nicht. Wir sind noch,
aber fertig. Es sind ja leider noch ein paar Spiele zu gehen.
Leider, ja.
Und wenn ich so auf euer nächstes Programm schaue, tatsächlich überschneidet sich das zum Teil mit uns.
Echt?
Ihr fallt jetzt erstmal nach Hannover, dann empfangt ihr Kaiserslautern, die hatten wir jetzt beide schon. Aber dann empfangt ihr Paderborn, da fahren wir übernächste Woche hin. Also wir empfangen jetzt erst Rostock und dann geht's für uns nach Paderborn. Und wir haben auch in den nächsten vier Spielen Greuther Fürth bei uns zu Gast. Und ihr fahrt da in vier Spieltagen, am 25. Spieltag fahrt ihr dahin.
Genau.
Also zwei der vier Teams sind gleich für uns in den nächsten vier Wochen.
Ja, wobei wir ja...
Was glaubst du denn, wie geht's für euch weiter und wo landet der FCM am Ende der Saison?
Also ich würde sagen, den nächsten Spieltag machen wir erstmal als Heimspieltag, auch wenn wir nach Hannover fahren. Unsere aktive Fanszene hat ja aufgerufen, alle Mann nach Hannover.
Das Stadion leer zu kaufen.
Ja, und jeder kennt ja diese berühmt-berüchtigten Wahlplakate. Und die ersten Plakate hingen bereits am Sonntag, wo dann auch tatsächlich, wo man dann nicht dran vorbeikommt, da sich irgendwie ein Ticket zu besorgen, um dann auch mit nach Hannover zu reisen. Und von daher, ja, geht's jetzt erstmal nach Hannover für uns. Genau. Und dann kommen an einem Freitagabend, Joche, mal wieder. Ja, kriegen wir Kaiserslautern? Ja, mal gucken. Also ich sag mal so, alles, was überm Strich am Ende der Saison ist, ist genial, sag ich. Mhm. Also Klassenerhalt wäre schon schick und schön, muss ich sagen.
Keine Relegation nach unten spielen gegen Saarbrücken oder so?
Nee, bloß nicht. Ich habe keine Lust, ins Saarland zu fahren unter der Woche. Das ist ordentlich Strecke von der Sache her. Genau. Ja, und das ein oder andere Highlight erwartet uns ja zu Hause noch, wo dann auch ordentlich mit Gästefans zu rechnen ist. Es macht halt immer Spaß, wenn du dann als Heimfan auf einen pickepacke vollen Gästeblock gucken kannst. Und das erwartet uns halt auch jetzt in der Rückrunde, wenn dann im April beispielsweise Hansa Rostock zu uns kommt oder Ende April, wie gesagt, der andere Sportclub aus Hamburg. Im Mai kriegen wir dann noch Nürnberg. Also ja, und dann am letzten Spieltag kommt Bielefeld noch, die ja auch immer ganz gut Fans mitbringen. Ja, das werden noch ein paar stimmungsvolle Spiele und ich werde, glaube ich, hin und wieder doch das ein oder andere Mal mehr meine Stimme dann auf der Nordtribüne suchen müssen am Folgetag.
Ich denke auch. Und also jetzt von der Außenwahrnehmung ist es, glaube ich, auch wenn ihr jetzt, also das ist halt eine Baustelle, an der ihr noch arbeiten müsst, ne? Dass ihr irgendwie das stand jetzt das heimschwächste Team seid. Irgendwer schrieb auch bei Twitter, wie das zusammengeht. Also das war ja durchaus, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich habe jetzt den Fokus sehr auf unseren Gästeblock gelegt. Aber also auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Schalke-Choreos bin, es war schon auch imposant zu sehen, wie dann wirklich die ganze Block U inklusive Ausläufer nach rechts und links und auch Teile der anderen Tribüne dann wirklich Schals hoch, Schals runter, Schals hoch, Schals runter. Da ist ja schon, was ich damit sagen will, ist, da ist ja schon Potenzial da. Und ja, das müssen jetzt einfach nur eure Spieler noch auf die Straße bringen sozusagen und
genau.
Ja, das wird, glaube ich, das A und O. Das merken wir bei uns ja jetzt auch. Wir sind ja auch immer noch ungeschlagen zu Hause. Hoffentlich bleibt das auch am Sonntag gegen Rostock so. Also es gibt ja wenig Spiele, ich will eh nie verlieren, aber es gibt einige Spiele, die möchte ich auf gar keinen Fall verlieren. Und dazu gehört Rostock auf jeden Fall. Von daher müssen wir mal gucken, wie es für uns jetzt weitergeht. Ich fürchte, Paderborn auswärts wird auch für uns eine Belastungsprobe. Das kommt dann danach. Ich glaube, dann empfangen wir Fürth und dann fahren wir nach Sandhausen. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Also wir haben Fürth eine Woche vor euch.
Genau, und wenn Sandhausen zu uns kommt, ist bei uns gleichzeitig auch Behindertentag angesetzt. Heißt, FCM-Fans unterstützen dann soziale Einrichtungen, wie jetzt beispielsweise Lebenshilfe. Und da unterstützen wir als Fanclub jedes Jahr den Ticketverkauf. Heißt, jeder Clubfan gibt 10 Euro und dafür wird dann beispielsweise jetzt die Lebenshilfe bekommt dann von mir aus 16 Tickets, weil wir sind 16 Mitglieder bei uns als Fanclub. 16 Mitglieder mit 10 Euro macht 16 Tickets für die Lebenshilfe beispielsweise. Und die kommen dann mit ihren Bewohnern dort zu uns ins Stadion. Da wird dann meistens irgendwie ein Activity-Park gemacht oder es gibt einen Kuchenbazar und da wird dann quasi diese ganze Südtribüne, wo ihr als wenn du im Gästeblock stehst, linke Hand quasi von euch, ist das diese ganze Tribüne, das sind roundabout so um die 3000 Plätze und das ist dann immer voll mit Leuten mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Und das sind alles Tickets, die von Clubfans an Clubfans geht.
Das klingt nach einer sehr schönen Aktion. Ist mir noch gar nicht untergekommen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Und
seit 13, ich glaube, das ist jetzt der 13. oder 14. Behindertentag, den es bei uns gibt.
Okay.
Und soweit wie wir das wissen, ist es wohl auch ligaübergreifend, egal ob das jetzt in der dritten oder bis hoch in die erste, ist es wohl auch eine Einzigartigkeit bei uns hier in Magdeburg. Also auch ligaübergreifend jetzt von anderen, im Vergleich zu anderen Vereinen. Da wird das wohl nicht so veranstaltet oder in Fokus gerückt.
Nee, ist mir jetzt in der Form, wie du es beschreibst, auch noch nicht untergekommen. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und vielleicht beschließen wir diese Folge, die ja mit eher schwierigen Themen auch ein bisschen gespickt war, eben mit dieser schönen Sache. Und ich danke dir einfach für die beiden Gespräche und wir schauen mal, wie es für unsere beiden Vereine weitergeht und ob wir uns dann in der kommenden Saison wieder hören, wiedersehen, wie auch immer.
Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine erfolgreiche Saison und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten zum nächsten Mal in der neuen Saison dann auch wieder hören und sofern es möglich ist, auch wieder sehen. Weil bei uns in Magdeburg ist es ja immer schwierig mit dem Treffen, aber in Hamburg geht das einigermaßen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass dann auch die Polizei in Hamburg nicht wieder die große Keule rausholt, weil ich gehe auch von aus, der nächste Ostverein kommt zu euch ans Heilige Geistfeld. Da ist dann auch wieder mit Repressalien zu rechnen.
Das stimmt wohl. Gut, ich werde schauen, wie das bei euch oder verfolgen, wie das bei euch weitergeht. Auf jeden Fall, wie es ausgeht, wenn ihr den anderen Hamburger Sportverein, jetzt habe ich den Namen doch ausgesprochen, empfangt. Und danke dir für deine Zeit. Euch danke fürs Zuhören und macht's gut.
Ciao.